Es ist Donnerstag, 7 Uhr und damit wieder Zeit für ein neues Verhör. Entsprechend heiße ich euch ganz herzlich willkommen und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist durchaus provokativ, sein eigenes Buch als Bibel zu bezeichnen. Und dennoch hat mein heutiger Gast genau das getan. Michael Wohlfahrt hat die Steuerberater-Bibel geschrieben und verspricht Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhabern damit, dass sie ihre Kanzlei entspannter und wirtschaftlicher führen können. Aber was steckt dahinter? Kann dieses Buch wirklich dazu beitragen, die eigene Kanzlei in eine positive Zukunft zu führen? Und was steht überhaupt drin? Über diese und weitere Fragen spreche ich im heutigen Verhör mit Michael. Mein Name ist Florian D. Weber. Ich freue mich, dass ihr diesen Podcast hört und damit unterstützt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Jetzt wünsche ich euch aber erst einmal ganz viel Spaß beim Gespräch mit Michael Wohlfahrt.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Und dann heiße ich euch ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört, zu einem neuen Verhör. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Vielleicht kennt der ein oder andere, die ein oder andere ihn schon aus anderen Veranstaltungen im Haufe-Umfeld, denn er war unter anderem schon Gast bei den Text-Talks, hat damals vehement, so kann man es fast sagen, gegen die Vier-Tage-Woche gekämpft und sich mit allem, was er hat, gegen die Vier-Tage-Woche gestellt. Sehr, sehr spannendes Gespräch gewesen, lohnt sich da auch nochmal reinzuschauen. Bei den Text-Talks war im vergangenen Jahr, Michael, ne? Das ist schon richtig lange her.
Schon ein Weilchen her, auf jeden Fall.
Ja. Und jetzt sprechen wir heute auch wieder über ein Thema, wo ich gespannt bin, ob wir dem einen oder anderen mal auf die Füße treten. Und jetzt habt ihr es schon gehört, die Rede ist von Michael Wohlfahrt, dem Geschäftsführer der Kanzlei Booster und damit einer, ich weiß gar nicht, nennst du dich selbst Beratungsfirma, Michael, an sich schon?
Wir sagen immer Unternehmensberatung für Steuerberater, das trifft es eigentlich am besten, ja.
Begreifen sich Steuerberater als Unternehmen? Das ist wahrscheinlich schon die erste spannende Frage, oder?
Ja, ich sag mal, zumindest immer mehr. Ne? Man merkt ja so mit dem, was man bisher gemacht hat in den letzten Jahren, dann stößt man schon an der einen oder anderen Stelle mal, ja, ich sag mal, auf Granit. Und dementsprechend muss man sich immer mehr mit diesem Unternehmerdasein dann auch auseinandersetzen. Also einfach nur zu sagen, ich mache jetzt hier von morgens bis abends irgendwelche Steuererklärungen, da kommt man natürlich nicht weit.
Wir sind eigentlich quasi mit genau dem Statement schon mittendrin gewesen, ne? Und ich mache das zurzeit ja oft, dass ich so eine provokative Frage am Anfang stelle und bei dir interessiert mich, Michael, wann warst denn du zuletzt in der Kirche?
Oh, das ist tatsächlich eine ganze Weile her. Ich würde behaupten, es war eine Taufe von einem guten Freund, da wurde der Sohn getauft. Aber es ist bestimmt schon, ich würde mal schätzen, 4-5 Jahre her.
Ja, umso interessanter, dass du jetzt ausgerechnet eine Bibel herausgebracht hast, oder?
Ja, also es ist natürlich mit einem, ich bin ja so ein bisschen für meine provokative Art bekannt und uns war klar, wenn wir da ein Buch rausgeben, dann muss der Titel schon auf jeden Fall ein bisschen polarisieren und ja, ich sag mal, mehr polarisieren als der Titel ist, glaube ich, schwer möglich. Also die Steuerberaterbibel ist ja schon ein Statement auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, die Strategie ist auf jeden Fall aufgegangen.
Ja, es ist ja vor allem deshalb ein Statement, weil die Bibel, und jetzt bin ich absolut, jetzt oute ich mich auch als absolut nicht bibelfest, aber die Bibel hat ja schon den Anspruch, Geschichten zu erzählen, wie Glaube entstanden ist und so weiter. Und das sind ja, also ist ja letztendlich eine Sammlung von ganz vielen Geschichten. Jetzt ist bei dir die Rede auch von Evangelium, also quasi so der Geschichte des Lebens Jesu Christi und so weiter. Und ich hoffe, dass das jetzt so halbwegs zumindest gestimmt hat. Und damit hast du mit diesem Titel ja schon einen krassen Anspruch erhoben, oder?
Ja, definitiv. Also ich sag's mal so, wenn ich jetzt vor der Veröffentlichung so das Gefühl gehabt hätte, oh, hier, Michael, das Werk, was du da geschrieben hast, das ist so das zweitbeste Buch, was da jemals auf dem Steuerberatermarkt erschienen ist, dann hätte ich es nicht veröffentlicht.
Okay.
Also es war mir schon klar, wenn ich da was rausgebe, das ballert und dementsprechend, ja, war da klar, da setze ich alles rein und da war ich auch doch, ich habe es nicht getrackt, aber mit Sicherheit ein paar hundert Stunden dran gesessen und da wollte ich jetzt nichts Halbherziges rausgeben, das war mir ganz wichtig.
Das heißt damit, du sagst über dein eigenes Buch auch, beziehungsweise so hast du es auch geschrieben in einem LinkedIn-Post, es ist ein Meisterwerk geworden am Ende, ne?
Ja, auch da natürlich ein bisschen, also es geht jetzt nicht darum, mich selber zu beweihräuchern, ist natürlich auch hier wieder ein bisschen provokant. Uns geht es natürlich darum, dass so viele Leute wie möglich das lesen, weil wir haben oftmals so das Gefühl, okay, man stößt ein bisschen über den Titel, aber das macht ja auch neugierig ein Stück weit, ne? Und dann ist man so vor der Entscheidung, schmeiße ich es jetzt weg oder nehme ich es doch mal in die Hand? Hatte ich heute zum Beispiel gerade einen Kollegen, der war kurz davor, das wegzuwerfen. Und was war dann? Er hat sich dann doch nochmal durchgerungen, da reinzuschauen und ja, ist ein bisschen hängen geblieben und hat es dann im Rahmen seines Urlaubs durchgesucht und jetzt ist er zum Beispiel Kunde.
Ich gebe dir mal einen ganz eigenen Einblick, weil ich das ja, also ich konnte das an mir selbst festmachen. Ich fand das total interessant, diesen Titel zu wählen, weil ich tatsächlich gemerkt habe, im ersten Moment, der macht mich sauer. Und ich kann, und das ist total witzig, weil ich kann dir gar nicht begründen, warum. Weil am Ende ist das ein Buchtitel. Und natürlich, als ich in deinem LinkedIn-Post davon gelesen habe, war mir klar, da steckt natürlich eine Strategie dahinter. Und es macht mich sauer. Und dann hast du mir das Buch zugeschickt. Und dann hatte ich das in der Hand und dachte auch nur, Mann, also wie kann man denn so überheblich sein, sein Buch Steuerberater-Bibel zu nennen? Und mir sind wirklich verrückte Gedanken durch den Kopf gegangen, weil ich dachte, spielt man sich damit nicht automatisch als Gott auf? Und dann habe ich selber gemerkt, naja, warte mal, nee, Gott hat ja nicht die Bibel geschrieben und so. Also ich habe da selber so einen richtigen Prozess durchgemacht. Mhm. Und dann bin ich mit so einer Haltung natürlich auch rangegangen und habe also so eher mit einer ablehnenden Tendenz auf dieses Buch geguckt. War das beabsichtigt?
Ja, ich sag's mal so, zur Wahrheit gehört natürlich auch, man darf sich da einfach gar nicht so selbst zu ernst nehmen. Ne? Also sag mal, wenn wir was machen als Kanzleibooster, ist es definitiv auch immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern versehen. Wir haben zum Beispiel damals, als wir das Buch offiziell gelauncht haben, das war für uns Ehrensache, dass es erstmal unsere Kunden bekommen. Das heißt, wir haben das im Rahmen unseres Kundenevents damals am 23.05. dieses Jahres gelauncht. Und da wussten die Leute erstmal von nichts und da war erstmal viel Primborium mit Vorspann und alles drum und dran. Und irgendwann kam ich wirklich mit einem Pfarrerskutte dann eingelaufen und der Steuerberaterbibel in der Hand. Also es hat schon ordentlich für Gelächter gesorgt und das ist auch irgendwo mit Anspruch des Ganzen. Natürlich war mir klar, es wird auch den einen oder anderen verärgern. Also du kannst dir vorstellen, auch ich habe da, ja, ich erinnere mich an einen Anruf, da wurde ich wirklich aufs Übelste zusammengeschimpft, was ich mir da erlauben würde, da ein Buch Bibel zu nennen. Ne? Also,
naja, man sagt ja auch so ein bisschen, any promotion is good promotion. Und also ich meine, es kann ja, wenn man jetzt so rein aus der Marketingperspektive drauf guckt, nichts Besseres passieren, als dass es was auslöst in den Menschen.
Absolut. Also das Schlimmste, was dir im Marketing passieren kann, ist, dass es den Leuten einfach egal ist.
Ja.
Dass du so eine weichgespülte Botschaft hast, die keinem wehtut, aber die macht dann auch nichts mit den Leuten.
Genau, also du hast halt zumindest, ich stelle es mir jetzt auch plastisch in einem Raum vor, also weißt du, selbst wenn jetzt dieser Anruf, den du bekommen hast, die wäre bei dir im Büro gestanden und hätte dich angeschrien, dann hast du das Thema auf dem Tisch und du hast diesen ganzen Hass, der da vielleicht auch mitschwingt, auf dem Tisch und jetzt kannst du damit arbeiten. Wenn da aber jemand steht und sagt, ja, danke, dass Sie das geschrieben haben, aber es ist mir egal. Wo setzt du an?
Im Endeffekt, ne, man sagt ja auch, man soll ein Buch nicht nach seinem Cover beurteilen, sondern nach dem Inhalt. Und ich sag mal, wenn sich Leute am Titel stören, dann kann ich da absolut gut mit leben. Viel schlimmer fände ich es, wenn sich die Leute über den Inhalt zerreißen würden. Und ja, das sehe ich bisher maximal entspannt, weil da bekommen wir ein sehr, sehr gutes Feedback. Und darum geht es ja auch. Ne? Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwelche Marketingbotschaften zu senden. Es geht jetzt nicht darum, hier in irgendeiner Art und Weise jetzt auf Krampf zu polarisieren. Ne? Das ist Teil des Geschäfts. Aber am Ende des Tages geht es darum, einfach einen guten Inhalt abzuliefern und den Leuten damit auch ein Stück weit zu helfen und die Augen zu öffnen.
Bevor wir jetzt da wirklich gleich mal in diesen Inhalt reinschauen, weil, also ich glaube schon, dass man da wirklich was draus ziehen kann und ich würde gleich mit dir gerne auf den Inhalt auch mal schauen. Vielleicht nochmal so, kannst du uns einen Einblick geben, was so das Feedback war, also sowohl von Kunden, Kundinnen als auch, ich habe beispielsweise auch einen anderen LinkedIn-Post gesehen, können wir auch ganz offen teilen, Florian Fischer hat sich auch dazu geäußert, der vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal Gast hier im Podcast war und der hat es ja beispielsweise sehr gelobt und hat, wie ich fand es sehr lustig, wie er es beschrieben hat, und er hat geschrieben, er hat ein bisschen Sorge vor dem Muskelkater, den er morgen möglicherweise im Nacken hat, weil er die ganze Zeit nickt. So, also das ist so, was ich mitbekomme. Aber welches Feedback kommt bei euch denn so an?
Ja, durchweg, vielleicht nicht durchweg, aber weitestgehend tatsächlich so ein Feedback. Ich meine, gerade das Lob vom Florian, es hat mich natürlich besonders gefreut. Oder was mich auch besonders gefreut hat, dass dann auch ein Mario Tutas das über den grünen Klee gelobt hat. Also das ist ein Lob, das nehme ich dann auch gerne an. Ne, und ansonsten aber so vom Alltag, was man immer so hört, ist, dass sich viele halt einfach ertappt fühlen. Ne, dass sie sagen, ja, genau so ist es, habe ich mich wiedergefunden.
Ja, und da sind wir ja wieder an genau dem Punkt. Da ist ja eigentlich total egal, ob ich das lese, weil ich wütend bin, dass du es so genannt hast, oder weil ich wirklich wissen will, hast du was zu sagen? Aber am Ende ist es gelesen. So, und dann im besten Fall löst es natürlich was aus, legt genau den Finger in die Wunde. Im schlechtesten Fall.
So, ich lese es ja auch nicht durch. Wenn ich jetzt nach 30 Seiten merke, um Gottes Willen, was ein Blödsinn, dann lege ich es ja zur Seite. Also es geht ja keiner hin und liest das Buch jetzt auf Krampf zu Ende, bloß weil er das mal angefangen hat. Also das heißt, du musst ja schon wieder von, ja, ich sag mal, in dem Fall von Evangelium zu Evangelium musst du die Leute erneut überzeugen, dass sie dranbleiben. Und deswegen musste das Buch halt konstant gut geschrieben sein. Das war die Grundprämisse.
Springen wir mal rein, weil genau diese, du hast die Evangelien genannt, das sind die einzelnen Kapitel, ich sag mal so, also es sind fünf wesentliche Kapitel, so die ich für mich, beziehungsweise fünf, die du auch als Evangelien bezeichnest. Du machst so ein bisschen den Einstieg über das Grundlagenwissen und so weiter und dann kommst du aber zu diesen Evangelien und ich finde natürlich alleine das schon relativ interessant, weil du damit ja schon eine totale Struktur reinbringst, auf welche fünf Bereiche einer Kanzlei ich beispielsweise mal gucken kann. Woher kommt das Wissen? Ist das, also woher nimmst du das Wissen, dass genau diese Bereiche sind? Ist das jahrelange Erfahrung? Erzähl mal gerne.
Wir haben ja mittlerweile über 370 Kanzleien in der Betreuung, sind ja seit 2019 am Markt und dann merkst du natürlich ganz schnell, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ne? Und gerade dieses, was funktioniert nicht, das merken wir halt in besonders geballter Form, weil häufig sind es ja gerade die bisher angewandten Strategien, die eben beim Steuerberater nicht funktionieren, die zum Ergebnis führen, dass es eigentlich nicht haben wollen. Und was mir wichtig war bei den Evangelien, also ich kann sie vielleicht mal ganz kurz aufzählen, es geht um fünf Erfolgsfaktoren. Der erste Erfolgsfaktor, da geht es um die Kanzleileitung selbst, ne, dass man erstmal bei sich anpackt. Der zweite Erfolgsfaktor, da geht es dann um das Thema Mandanten, gefolgt vom dritten. Da redet man dann über das Thema Wirtschaftlichkeit, ne, alle werden auch so Dinge wie Honorare und so beleuchtet. Im vierten geht es dann um das Thema Personal und im fünften geht es letztendlich dann um die Prozesse, um Themen wie Digitalisierung und so weiter und so fort. Und was ich halt in den letzten Jahren immer wieder festgestellt habe, ist, dass die Leute immer so in den, ja, hier in den letzten beiden Evangelien angreifen, sprich beim Personal oder bei der Digitalisierung und wundern sich dann im großen Stile, warum das scheitert. Ne? Also häufig dass sie dann nach einem halben Jahr feststellen, oh Mist, hier, ich habe jetzt hier lang und breit an irgendwelchen Projectlisten gearbeitet und ja, jetzt guck an, jetzt habe ich endlich mal veröffentlicht, ein paar Wochen später habe ich festgestellt, es hält sich kein Schwein dran. Ne, weil einfach keiner irgendwie die Zeit hat, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil keiner die Zeit hat, die Prozesse dann am Ende des Tages auch zu kontrollieren. Ne, das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Dinge halt auch in der richtigen Reihenfolge angeht. Und da haben wir halt in den letzten Jahren vor allem herausgefunden, der erste große Ansatzpunkt, abgesehen von ich guck mal auf mich selbst, ist halt tatsächlich, dass man erstmal den Mandantenstamm optimiert, weil es wird einfach so viel Zeit unnütz gebunden und wenn die hinten und vorne fehlt, dann kann ich die besten Absichten haben. Ich werde halt nie zu einem positiven Ergebnis kommen.
Lass uns vielleicht tatsächlich mal in eins dieser Themen reinspringen. Vielleicht tatsächlich sogar mal die ersten beiden, Kanzleileitung und Mandantenstamm, weil du es jetzt gerade angesprochen hast. Also interessant finde ich schon, dass interessanterweise das Pferd häufig von hinten aufgezäumt wird, so wie ich dich verstanden habe. Also man guckt sich Prozesse an und gerade Digitalisierung ist da ja, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Thema.
Das ist auch viel bequemer.
Total, ja,
natürlich. Weil es ist doch total cool, wenn ich sage, hey, ich habe eine neue Software eingeführt, dann werde ich beklatscht von einem Berufskollegen, das ist alles super, da muss ich jetzt erstmal nicht irgendwelche Konflikte erwarten oder auch wenn ich eine Personalkampagne mache, eine neue Karriereseite, da klatscht erstmal jeder in die Hände.
Ja.
Das ist deutlich bequemer, als ich muss mal mein eigenes Verhalten hinterfragen und deutlich bequemer, als ich muss mich vielleicht von Mandanten verabschieden oder ähnlichem.
Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall der leichtere Weg und zeitgleich, glaube ich, ist es ein, und das hast du gerade auch schon angedeutet, ein Weg, der irgendwie nicht so richtig zielführend sein kann, weil natürlich kann ich, nehmen wir mal irgendeine KI-Software, kann ich natürlich einführen und dann freuen sich alle drüber, dass man sagt, hey, wir müssen E-Mails nicht mehr selber schreiben, weil wir geben in Zukunft nur noch die drei Stichworte ein und das Ding formuliert uns die E-Mail. Völlig stumpfes Beispiel, ist aber auch total egal. Natürlich freut sich darüber jemand. Wenn du aber gar nicht die Kultur, nenne ich es mal, aufgebaut hast, dass sowas gut funktionieren kann oder die anderen Prozesse links und rechts davon nicht darauf abgestimmt sind, dann kann ich noch so viele Tools und noch so viele Prozesse einführen. Das wird niemals funktionieren. Nie.
Absolut.
Ja. Und genauso Personalkampagnen ist, also natürlich kann ich mich total toll beschreiben und dann haben wir vielleicht wieder gerade eine Phase, in der Agilität und flache Hierarchien total on vogue sind und dann kann ich davon viel schreiben. Wenn aber dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mir in die Kanzlei kommen und es ist eben nicht flach hierarchisch, es ist nicht agil, weil man eben ganz klare Prozesse hat und so weiter, wobei Agilität und Prozesse sicher nicht ausschließt, aber also wenn ich was verspreche, was ich am Ende nicht halte, wird es definitiv nicht erfolgreich sein.
Ja, oder sogar anders gesagt, also es kann ja auch sein, dass die Hierarchien flach sind, aber wenn ich dann in die Kanzlei komme, voller Tatendrang und stelle dann fest, oh Mist, hier ist ja eine Auslastung von 120% und wir können froh sein, wenn wir irgendwie die Fristen gewuppt kriegen, dann hinterfrage ich halt meine Entscheidung dann doch, ob ich hier beim richtigen Arbeitgeber gelandet bin.
Witzigerweise neulich von einem Fall gehört, da hat eine Mitarbeiterin neu angefangen und innerhalb der ersten Woche hat sie sich schon gefragt, ob das in Ordnung ist, schon zu kündigen. Und dann habe ich das so mitbekommen und dann hat der Freund aber gesagt, hey, du kannst nicht nach einer Woche kündigen. In der zweiten war es aber das Gleiche. Lange Rede, kurzer Sinn, nach 4 Wochen ist das Ding gekippt. So, und dann hast du also quasi 4 Wochen. 4 Wochen.
Jetzt muss man sich mal vorstellen, ne, wie viel Aufwand da reinfließt, also wie viel Mühe man sich gibt mit irgendwelchen tollen Kampagnen, um nach außen hin den Schein zu wahren, wie toll alles ist. Dann holt man die Leute rein, investiert da wahnsinnig viel Zeit noch in die Einarbeitung, sofern man überhaupt dazu kommt. Und dann heißt es am Ende des Tages, wie gewonnen, so zerronnen.
Ja. Und da ist dein Ansatz jetzt zu sagen, nee, du musst bei dir selbst anfangen. Als Kanzleiinhaber, Kanzleiinhaberin musst du bei dir selbst anfangen. Kannst du mal so einen kurzen Einblick geben? Kanzleileitung, erstes Evangelium. Was erwartet die Leute? So ein bisschen versprichst du ja, dass man wegkommt von diesem klassischen Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau sein hin zu ja eher strategischem Denken.
Ja, ich mach's vielleicht mal an einem Beispiel fest. Viele sind halt noch sehr, sehr stark in ihrer Sachbearbeiterrolle gefangen, dass sie selbst noch sehr viel Umsatz machen, sich teilweise dafür sogar brüsten. Und ich sag immer, wenn du jetzt zum Beispiel 20 Leute hast in der Kanzlei, ne, das ist ja, ich sag mal, jetzt keine abwegige Kanzleigröße, gehört man immer noch zu den kleineren. Und selbst da hat man ja eigentlich einen immensen Hebel. Weil wenn du dir vorstellst, du schaffst es jetzt, einen Prozess dahingehend zu optimieren, dass da 20 Leute in der Woche auch nur eine einzige Stunde sparen, dann rechne das mal irgendwie auf 46 Arbeitswochen hoch. Und da fällt mir persönlich es ziemlich schwer, da mir einen Auftrag vorzustellen, der da ansatzweise dem Ganzen das Wasser reichen könnte. Ne? Also das heißt, man muss sich viel stärker seiner Hebelwirkung bewusst werden und dementsprechend halt auch immer weiter weg von dieser, ich arbeite selbst an dem Fall, hin zu, ich probiere jetzt halt in irgendeiner Art und Weise Strukturen zu schaffen, damit alle anderen gut arbeiten können. Dieses Unternehmersein, das ist was, das kann ich jetzt natürlich nicht. Ich kann jetzt nicht eine Kanzlei mit 8 Hanselchen irgendwie aus der Vogelperspektive steuern. Natürlich muss ich da operativ mit anpacken. Ja? Also mir geht es jetzt nicht um irgendwelche Extremen, aber ich finde es einfach höchst erschreckend, wenn uns Kanzleileitungen das sagen, die kommen vielleicht mal, wenn es hochkommt, 2 Stunden in der Woche dazu, mal strategisch an der Kanzlei zu arbeiten. Da sage ich streng genommen, Job verfehlt.
Das ist wahrscheinlich ein bisschen so. Und auf der anderen Seite kann ich mich, glaube ich, irgendwie in diese Situation ganz gut reinversetzen, weil du bist ja Steuerberater oder Steuerberaterin geworden, um vielleicht genau diese operativen Tätigkeiten zu machen. Sagst du dann quasi, ohne es natürlich so direkt zu formulieren, aber sagst du quasi, hey, dann bist du nicht der Richtige oder die Richtige, um eine eigene Kanzlei zu leiten, sondern dann bist du vielleicht besser aufgehoben als angestellter Steuerberater, angestellte Steuerberaterin?
Also für viele wäre das Angestellten-Dasein auf jeden Fall nicht abwegig. Also das habe ich auch ganz provokant zum Beispiel formuliert. Ich sage, wenn ich als angestellter Steuerberater irgendwo 100.000 Euro locker einstreichen könnte, ne, mit einer 40-Stunden-Woche und obendrein noch Dienstwagen, allem drum dran, dann soll ich eigentlich hier mindestens das Dreifache verdienen, ne? Also damit das Ganze überhaupt lohnt. Aber selbst wenn wir das beiseite packen, ist es am Ende des Tages schon so, dass ich mir einfach ja vor Augen führen muss, ich habe eine andere Aufgabe. Und da kann natürlich das Steuerrecht nach wie vor eine wichtige Rolle spielen, gar keine Frage. Aber ich muss es, glaube ich, schaffen, so ein Stück weit meine intellektuelle Befriedigung mir woanders herzuholen. Ich darf jetzt nicht sagen, es gibt mir jetzt die Befriedigung, dass ich die einzige Person bin in der gesamten Kanzlei, die den Fall lösen kann, sondern ich muss mir halt Gedanken machen, wie bekomme ich es so systematisiert vermittelt, dass auch andere in der Lage sind, das zu tun. Und das ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach, aber halt auch nicht unmöglich. Und ich glaube, gerade hier, wenn wir mal an die Zukunft denken, was da so alles auf uns zukommt, KI etc. pp., wir wissen nicht, was passiert mit dem ganzen deklaratorischen Geschäft, dann muss ich gerade in diesen Beratungsthemen natürlich stark sein und dann muss ich in der Lage sein, auch solche Themen zu systematisieren. Und das geht halt nicht, wenn ich alles nur mit mir selber ausmache und das zu Papier bringe. Ich muss es halt in irgendeiner Art und Weise auch in eine Struktur packen und es anderen vermitteln können.
Und wie komme ich da hin? Also angenommen, ich stehe jetzt wirklich bei Null und frage dich jetzt im Rahmen deiner Beratungstätigkeit an und sage, ich habe das Buch gelesen, das leuchtet mir auch ein, Haken dran an alles, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Welche Ansatzpunkte lieferst du?
Wir müssen uns erstmal so schrittweise vortasten. Also es bringt uns ja jetzt wenig, wenn wir tatsächlich nur 2 Stunden in der Woche zur Verfügung haben. Dann können wir jetzt nicht an irgendeiner Lösung arbeiten, wo ich theoretisch 10 Stunden bräuchte. Das heißt, wir müssen uns mit Kleinigkeiten erstmal begnügen. Das heißt, was wir zum Beispiel immer wieder machen in der Beratungspraxis, ist, dass wir erstmal versuchen, im Zeitmanagement das eine oder andere zu optimieren. Dann bin ich vielleicht am Ende nicht bei 2 Stunden, die ich zur Verfügung habe, sondern habe vielleicht schon mal 4 oder 5 Stunden. Und dann kann ich mich nach und nach entlanghangeln. Also wie gesagt, somit der größte Zeithebel ist tatsächlich, wenn man sich mal dann systematisch seinem Mandantenstamm widmet. Und dann stellt man immer wieder fest, so 20% der Mandanten sorgen für 80% des Ärgers. Und wenn ich mich da vom einen oder anderen verabschiede, dann wird auf einmal wieder Zeit frei. Und dann bin ich vielleicht irgendwann bei 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden. Und dann kann ich es so peu à peu ausbauen.
Aber auch da liegt ja eine große Gefahr, oder? Also jetzt nehmen wir mal, springen wir jetzt quasi so ein bisschen ins zweite Evangelium mit rein, in dieses Mandantenthema. Leuchtet, glaube ich, jedem und jeder da draußen ein. Klar, wenn ich, nehmen wir mal 10 von diesen 20% der Mandanten, Mandantinnen abgebe, dann wird auf einmal Zeit frei. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich die sofort in anderen Tätigkeiten binde, ist doch auch total hoch.
Du hast natürlich das Phänomen, gerade wenn die in irgendeiner Art und Weise hinter der Bugwelle sind, also wenn die jetzt zum Beispiel in Fristen hinterhergerannt sind, dann hast du natürlich noch so viel operative Arbeit, die können sich theoretisch monatelang einschließen, die haben immer noch genug zu tun, gar keine Frage. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, einfach ein Stück weit das als Priorität anzuerkennen. Also gehen wir davon aus, wenn es jetzt danach gegangen wäre, ob ich Zeit habe, ein Buch zu schreiben, dann würde man es jetzt nicht unterhalten. Die Zeit musste ich mir auch aktiv einräumen, also mein Terminkalender ist auch prall gefüllt und dementsprechend muss ich mir halt auch als Kanzleileitung die Frage stellen, lüge ich mir da jetzt gerade selbst in die Tasche oder gibt's da nicht doch Mittel und Wege, weil wenn der Mandant ganz dringend noch was braucht, da findet man in der Regel auch die Zeit und dementsprechend darf man sich selber halt auch nicht weniger wichtig nehmen als den Mandant.
Jetzt fühle ich mich gerade selbst so ein bisschen ertappt, weil ich denke, ja, hast du natürlich total recht, also wenn ich so an meinen Tagesablauf denke, dann gibt's auch ganz viele Sachen, die ich wegschiebe und sage, ja, geht gerade nicht. Ja, was anderes geht aber dann plötzlich total gut. So, und das finde ich gerade sehr interessant, weil der Hang, genau das zu tun, ist doch total hoch, oder? Also ich habe doch, das wird den allermeisten, gerade Steuerberaterinnen und Steuerberatern doch so gehen, dass man sagt, ich habe so viel zu tun und wirklich auch genug zu tun, ich kann mich damit jetzt nicht noch beschäftigen. Also dieses sich selbst anlügen ist doch ein Effekt, der für mich selbst total befriedigend ist, weil ich denke, oh ja, ich schaff's einfach zeitlich wirklich nicht, guck mal, wie voll der Terminkalender ist. Und es ist so eine einfache Ausflucht, aber sie bringt mich ja gar nicht voran.
Absolut. Und da gibt's einen zentralen Switch, der kann, glaube ich, vielen helfen. Das habe ich auch im ersten Evangelium thematisiert. Ich glaube, der große Fallstrick ist, dass die meisten, wenn sie drüber nachdenken, hier, ich bin selbstständig und ich bin mein eigener Chef, ne, dann gehen die hin und interpretieren das falsch. Weil die meinen so in dem Sinne, sie haben keinen Chef. Ne? Sie haben es also Narrenfreiheiten, können machen, was sie wollen. Ne? Aber im Endeffekt heißt es ja nichts anderes wie, ich muss mein eigener Chef sein. Das ist der entscheidende Punkt. Und da hilft es extrem mal, sich aus einer Vogelperspektive zu betrachten und sich so die Frage zu stellen, wie würde ich mich denn selber beurteilen, wenn ich jetzt hier nicht als alleiniger Inhaber unterwegs wäre, sondern ich wäre jetzt ein angestellter Geschäftsführer. Und dann würde ich behaupten, wenn ich jetzt hier alle 2 Wochen hier zum Rapport müsste und müsste berichten, was ich gemacht habe, und würde alle 2 Wochen dem Inhaber erzählen, warum ich jetzt hier wieder, statt jetzt strategische Arbeiten zu absolvieren, jetzt mich hier um hier Lise Müller gekümmert habe und hier habe ich ja wieder ein Problemchen ausgesessen. Ne? Also dann komme ich relativ schnell an den Punkt, dass der mir das nicht gut durchlassen würde. Und wenn ich das mal kapiere, dann kann ich auch anfangen, so zu handeln. Ne? Also dann ist ja relativ offensichtlich. Was wird denn von mir erwartet werden als angestellter Geschäftsführer, wenn ich ein Personalproblem habe? Also A und B vertragen sich nicht. Dann würde doch ein Inhaber von mir erwarten, hey, nimm dir die mal zur Brust, nimm die mal zur Seite, guck, dass das Problem gelöst wird. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, ist es in den meisten Fällen total trivial, was man machen müsste. Dann steht man nicht mehr vor der Frage, soll ich mich jetzt vom schlechten Mitarbeiter verabschieden oder soll ich jetzt hier mich einem Prozess widmen? Also das sind Dinge, die werden dann auf einmal zur Selbstverständlichkeit. Und dann ist man nicht perfekt. Also ich mache das auch nicht alles perfekt, um Gottes Willen. Also da gäbe es bestimmt genügend Punkte. Da würde ich auch sagen, oh, heute wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen. Aber solange wir halt jeden Tag ein bisschen vorankommen, dann kommen wir halt ans Ziel. Aber wenn wir gar nicht erst losrennen, haben wir ein Problem.
Das ist gerade super unangenehm. Ich fühle mich total ertappt und dachte so gerade, ja, irgendwie ist es ja genau so. Also gerade, wenn man selbstständig ist und gerade, wenn man eben quasi niemanden hat, der kontrolliert, dann kann ich dir jetzt 150 Beispiele aus meiner Woche, glaube ich, aufzählen, wo ich aus der Vogelperspektive jemand anderem hätte sagen können, sag mal, was machst du denn hier? Du vergeudest hier gerade total sinnlos Zeit. Mach das doch so und so. Aber wenn du selber in dieser Perspektive bist, dann bist du ja permanent am Rödeln und am Machen und am Tun und du merkst das vielleicht gar nicht. Also finde ich einen wirklich guten Hinweis zu sagen, hey, raus da in die Vogelperspektive und sich selbst mal als seinen eigenen Mitarbeiter zu betrachten.
Auf jeden Fall ein Gamechanger. Ich meine, bei mir kommt noch Begünstigende zu. Ich bin oft in Situationen drin. Ich meine, auch bei uns gibt es unternehmerische Herausforderungen und stelle mir dann ganz häufig die Frage, was würde ich jetzt einem Kunden empfehlen? Und dann denke ich immer, Mist, ich weiß, was zu tun ist. Ist es in dem Moment angenehm? Nein, aber es ist notwendig. Und wenn man das einfach mal begriffen hat, dass es einfach zu seinem Aufgabenfeld gehört, auch unangenehme Dinge halt ja zu bewältigen, dann kommt man damit ein bisschen mehr in Einklang. Weil wenn ich jetzt einfach nur heile Welt hätte wollen, ne, dann hätte ich mich einfach auch fürs Angestelltentum entscheiden können. Aber es ist ja sehr, sehr gut bezahlt. Also ich kann doch nicht jammern, wenn ich da hier mehrfach sechsstellig verdiene. Dann kann ich doch nicht jammern, weil ich dann vielleicht auch mal unbequeme Aufgaben machen muss. Also das gehört für mich halt ein Stück weit dann dazu.
Du hast ja hunderte Kanzleien beraten und mein Gefühl ist ganz oft, dass es nicht mal so diese Angst vor unangenehmen Aufgaben ist, sondern auch so ein bisschen dieses Gefangensein in dem, wie man es halt schon immer gemacht hat, weil es halt so und so lange schon funktioniert hat.
Das kann sein, dass man daran festhält, weil anderweitig muss man natürlich raus aus der Komfortzone. Ich denke, es ist häufig aber auch anderweitig mit Angst verbunden. Also zum Beispiel Angst vor den Mitarbeitern oder auch Angst vor den Mandanten. Also viele Steuerberater, die haben ja auch so ein gewisses Helfersyndrom. Das ist ja fast schon Zulassungsvoraussetzung, hier um die Prüfung zu bestehen, ne? Also das nehmen ja sehr, sehr viele für sich in Anspruch.
Ich habe mich gerade gefragt, ob eben das nicht auch so ein, also ob das nicht eben immer ein Hemmnis ist, auch gerade wenn man jetzt auf dein Buch schaut, so diese ganzen einzelnen Dinge, diese fünf Evangelien quasi anzugehen, dass man in jedem Kapitel wahrscheinlich Sachen findet, wo man sofort sagen würde, ja, stimme ich zu und sofort im gleichen Gedankenzug hast du wahrscheinlich 30 Argumente im Kopf, warum es eben bei dir gerade nicht funktioniert. Und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wie komme ich darüber hinweg, so diese eigene Zufriedenstellung, dass ich mir sagen kann, ja, bei anderen mag das funktionieren, aber bei mir aus dem und dem Grund nicht. Und da muss ich ja irgendwie drüber hinweg.
Ich denke, da ist es wichtig, auf jeden Fall mal anzuerkennen, dass es andere schon geschafft haben. Also es hat ja auch wahnsinnig lange gedauert, bis der erste Mensch die 100 Meter unter 10 Sekunden gesprintet ist. Und irgendwann, ja, ist es ein Stück weit, Normalität ist vielleicht übertrieben, aber es ist jetzt nichts mehr total Krasses mehr. Und man muss es einfach sehen, andere haben es geschafft. Und häufig ist es so, man ist so vielleicht in seinem lokalen Steuerberater-Stammtisch unterwegs, die sind alle halb am Absaufen, dann denkt man, das ist die Wahrheit, das ist der Steuerberatermarkt, ne? Und wenn man sich einfach vor Augen führt, es gibt da draußen halt auch Kanzleien, die sind extrem gut aufgestellt und bei denen läuft es tiefenentspannt, ne? Das ist jetzt auch nicht die Masse, gar keine Frage, aber es ist möglich. Und allein schon, dass es bei einem möglich ist, zeigt ja, dass es auch bei einem zweiten oder dritten möglich sein kann. Mhm. Und was vielleicht noch hilft, oder hilft zumindest mal mir, wenn ich die Dinge konsequent zu Ende denke. Also häufig ist es so, meine Beobachtung, würde man die Probleme lösen, wenn sie klein sind, wäre das in aller Regel total schnell gemacht. Die meisten sitzen es dann aber aus und dann ist es irgendwann ein Riesending. Und dann kommt man kaum aus der Nummer wieder raus und häufig führt es dann zu Lösungen. Dann sind wir auf einmal ja wirklich, wenn wir jetzt mal von Personalkonflikt ausgehen, dann sind wir auf einmal bei einer Kündigung, die total vermeidbar gewesen wäre, wenn man das Problem einfach schon vor 3 Monaten angesprochen hätte, als es noch ganz klein war.
Ich stimme dir da komplett zu und trotzdem nehme ich da auch wieder mich als Beispiel, bin ich, glaube ich, das perfekte Beispiel für jemanden, der es auch erstaunlich gut schafft, solche Dinge trotzdem zu ignorieren und zu sagen, naja, das ist ein Problem von morgen, da kümmern wir uns morgen drum und das mache ich aber am nächsten Tag genauso. Und es ist doch irgendwie auch wahrscheinlich so ein bisschen menschlich, also es ist schon auch eine Herausforderung, darüber hinwegzukommen, oder? Und es wirklich zu sagen, hey, also es erfordert ja wirklich auch eine sehr rationale und klare Denkweise, da dann zu sagen,
ich sehe diese Wand, auf die laufe ich zu. Ich mach mal ein Beispiel so aus meiner Wirklichkeit. Es ist wirklich bei jeder, ich muss aufpassen, was ich sage, bei vielen Moderationen so, dass ich sehenden Auges drauf zulaufe, dass die Zeit knapper wird. Und ich laufe aber drauf zu und ich lasse die Zeit knapper werden. Und da wirklich drüber hinwegzukommen, ist eine wahnsinnige Hürde, oder nicht?
Ja, die gute Nachricht ist, du musst es ja auch nicht machen. Es zwingt dich ja niemand, erfolgreich zu sein. Das ist richtig. Das muss man sich ja auch vor Augen führen. Also im Endeffekt, über was redet man da? Also da gibt es Leute, die kämpfen da draußen um ihr Leben. Die sind in richtig prekären Verhältnissen. Da rede ich jetzt nicht hier von Leuten, die in Deutschland leben oder so, ne, sondern ganz woanders. Also ich sag mal, wenn wir uns mal wirklich mit Leuten auseinandersetzen, die Probleme haben, die gerade gegen den Tod kämpfen, Leute, die vielleicht in irgendeinem Krieg verwickelt sind oder was auch immer, dann wird einem schnell bewusst, alles, was wir haben, sind Luxusprobleme. So, und wenn wir gucken, was ist da zu tun, dann merken wir, das sind alle Regeln nicht schwer. Wir müssen mit Leuten reden, wir müssen vielleicht mal hier eine Stunde länger mal am Schreibtisch sitzen, wir müssen mal eine Entscheidung treffen. Also wenn es daran schon scheitert, dann habe ich halt auch den Erfolg nicht verdient, um mal wieder in meiner provokanten Art aktiv zu sein.
Es ist super hart formuliert und ich kann mir vorstellen, dass wir vielen auf die Füße treten. Und ich bleibe nochmal bei meinem Beispiel. Das Ergebnis ist natürlich auch, dass es am Ende immer funktioniert. Und dadurch kriege ich aber natürlich immer die Bestätigung, naja, hat ja wieder funktioniert. Das heißt, natürlich
ist vielleicht auch gar nicht das beste Beispiel, weil im Endeffekt, du bist ja routiniert in deinem Job.
Das ist natürlich
wichtig. Da musst du jetzt nicht aus der Komfortzone raus. Du weißt jetzt, hey, heute habe ich ein Gespräch mit Michael. Ob ich jetzt heute Nacht gut geschlafen habe oder nicht, das kriege ich mit der linken Arschbacke irgendwie hin. Also das ist jetzt nicht die Herausforderung. Aber wir reden ja jetzt vor allem drüber, wie schaffe ich den nächsten Schritt?
Ja.
Und da muss ich halt irgendwas anders machen als bisher. Und das fällt vielen schwer. Und dieses, ja, ich sag mal, Prokrastinieren, das kennen wir alle. Ne? Wie gesagt, da bin ich auch alles andere als perfekt. Also da will ich jetzt gar nicht so tun, als würde es bei mir von A bis Z gut laufen. Aber du musst zumindest mal bereit sein, auch mal einen Zwischensprint zu tätigen.
Total. Und also, gebe ich dir recht, das ist wahrscheinlich jetzt in meinem Beispiel tatsächlich nicht so gut gewählt, weil exakt, da geht ganz viel über Routine. Und da weiß ich natürlich auch, ich kann mich drauf verlassen. Wenn man das jetzt wieder auf eine Steuerkanzlei übertragen würde, ist das, wie wenn ich eine Einkommenssteuererklärung auf den letzten Drücker mache. Da weiß ich genau, ich kann das, ich kriege das hin. Und natürlich nervt es mich, weil ich es dann auf den letzten Drücker machen muss, aber ich krieg's hin. Die Routine habe ich und so weiter. Das Spannende ist ja tatsächlich, was du gerade gesagt hast, so dieses aus der Komfortzone raus. So aus deiner Erfahrung, glaubst du, dass sich da die Spreu auch vom Weizen trennt?
Es hat natürlich immer so eine gewisse Arroganz, wenn man denkt, bei einem läuft alles super und ich brauche keine Hilfe. Und da frage ich mich immer, wie kann es denn sein, dass absolute Weltklasse-Sportler einen Trainer haben? Also ich sag mal, ein Ronaldo oder so, der hätte ja im Laufe seiner Karriere sagen können, hey, ich brauche keinen Trainer, kann ich alles selbst. Und ne, der hat wahrscheinlich 8 Trainer gehabt für alles Mögliche, nochmal einen eigenen Trainer und hat sich noch Gedanken gemacht, wie kann ich den Schlaf optimieren und weiß der Teufel was. Und es ist egal, in welche Sportart du gehst, das ist das Normalste der Welt. Und sich dann hinzusetzen mit einem Tracking-Rekord, der bestenfalls durchschnittlich ist, zu denken, man hat da jetzt die Weisheit gepachtet und man kann alles, das finde ich schon spannend auf jeden Fall.
Und trennt sich da die Spreu vom Weizen? Also sind das Kanzleien, wo du sagst, ja, die einen sind eben die sind unbelehrbar und das ist auch okay, wenn die das so machen wollen, und die anderen sind aber die du jetzt auch begleitest, die du sagst, die können wir zum Erfolg führen, weil sie bereit sind, an sich zu arbeiten?
Ja, das trennt natürlich die Spreu vom Weizen, ne? Weil wenn ich mich nicht verbessern will, dann werde ich halt auch nicht besser werden, ist vollkommen klar. Wenn jetzt jemand damit total glücklich ist mit seiner Situation, ist es ja vollkommen in Ordnung.
Ja, absolut.
Also ich muss jetzt keinem einreden, dass er ein unglückliches Leben hat, wenn er sagt, ich bin finanziell fein, ich bin zeitlich fein, ich habe eine sinnstiftende Tätigkeit, dann ist ja alles gut, da muss ich ja auch nichts ändern. Aber in dem Moment, wenn ich sage, okay, da ist mindestens mal einer von den Lebensbereichen aus den Fugen geraten, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann alles, dann komme ich halt nicht weiter. Und viele machen halt einen Fehler, das merke ich gerade bei vielen Kanzleien, die eigentlich sehr gut aufgestellt sind. Da ist es am bedauerlichsten, weil die könnten häufig noch deutlich mehr. Aber sehen, oh, den anderen geht's ja noch schlechter. Und dann suhlen die sich in ihrer Selbstzufriedenheit. Und das ist schade. Also dann ist es halt wirklich, es soll das ein Ansporn sein, zu sagen, hier gibt's dann vielleicht Steuerberater, die das noch besser machen. Oder ich löse mich mal von der Branche, wie machen das eigentlich andere Unternehmer? Und dann merkt man, es geht in vielen Fällen deutlich mehr. Und mehr heißt es nicht unbedingt höher, schneller, weiter. Das kann ganz individuell sein, was da so die eigenen Motive sind. Aber dass ich zumindest mal sage, hier, ich bin ja in einem Jahr, wenn ich zurückschaue, schon mal im Prinzip in der Zeitspanne schon mal einen ganzen Schritt wieder nach vorne gegangen. Das sollte schon der Selbstanspruch aus meiner Sicht sein.
Das fand ich jetzt gerade nochmal einen wirklich interessanten Punkt, weil mein Gefühl, als du das gerade gesagt hast, war ja, aber es muss doch irgendwann ein Ende finden, höher, schneller, weiter. Und dann hast du es aber gerade direkt selbst eingeordnet und hast gesagt, naja, es geht ja nicht um höher, schneller, weiter immer. Ich muss ja nicht auf ein grenzenloses Wachstum aus sein beispielsweise, sondern ich kann ja irgendwann dann auch sagen, hey, ich möchte noch mehr Freizeit, noch mehr Freizeit, noch mehr Freizeit. Ich möchte mich noch mehr rausnehmen. Ich möchte die Kanzlei noch selbst gestalten. Also das ist ja total beliebig, in welche Richtung das geht. Und da würde ich jetzt so von allem, was ich weiß und was ich so auch an Werten mitbringe, schon sagen, naja, sich immer wieder selbst zu hinterfragen und auch Ziele zu hinterfragen, das kann nur richtig sein. Also stehen zu bleiben kann ja nie die richtige Lösung sein.
Absolut. Also im Endeffekt ist es so, was man, glaube ich, in sich vereinen muss, ist zum einen, dass man total dankbar ist. Also dankbar für die Situation, in der man sich befindet. In aller Regel ist es eine sehr komfortable Situation, ne? Also ich glaube, wenn wir uns den Berufsstand anschauen, die meisten wären froh, wenn sie ja auch nur ansatzweise so ein Einkommen hätten und ja, ich sag mal auch die Privilegien, die wir jetzt als Unternehmer haben, dass wir selbstbestimmter agieren können, dass wir anderen sagen können, was sie zu tun haben und so. Also es ist ja eine wahnsinnig privilegierte Situation und dafür sollten wir sehr dankbar sein. Gleichzeitig ist aber als Unternehmer aus meiner Sicht extrem wichtig, dass wir unzufrieden sind. Also ich bin total happy, was wir jetzt auch mit Kanzleibooster in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben. Gleichzeitig könnte ich dir bestimmt hier bei uns 15 Sachen aufzählen, wo ich sage, da bin ich unzufrieden, da, da und da. Und wenn du nicht diesen Antrieb hast, du wirst ja niemals besser.
Und genau das ist es, was ich meine. Und besser ist ja auch hier wieder in jeder Hinsicht. Also es ist ja immer eine Arbeit an sich selbst auch. Und jetzt als Unternehmer ist eine Arbeit an sich selbst natürlich auch irgendwie eine Arbeit an dem, was man geschaffen hat, weil auch in deinem Unternehmen, in deiner Kanzlei stecken ja irgendwo deine Werte. Also wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wärst du da wahrscheinlich raus. Und deswegen ist, finde ich, das eben eigentlich einen wirklich wichtigen und richtigen Gedanken zu sagen. Es geht darum, sich selbst besser zu machen, sich selbst zufriedener zu machen und natürlich auch von Jahr zu Jahr oder Monat zu Monat darauf zu schauen, wo passt es noch nicht? Wo kann ich noch was machen, was mich noch ein bisschen glücklicher macht oder noch ein bisschen, ja, um in deinem Wort zu bleiben, besser.
Und alles in einer gewissen Balance, weil es bringt mir jetzt auch nichts, wenn diese Unzufriedenheit überhand nimmt und ich auf einmal alles hinterfrage und ja, denke, oh Gott, ich armer Trottel, bekomme das nicht hin. Alle anderen, die bekommen das hin, aber ich nicht. Ja, also mir muss diese Unzufriedenheit auch Energie spenden im Sinne von, oh ja, ich will auch. Also ich finde es immer total cool, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die vielleicht schon, keine Ahnung, doppelt oder dreifach so viel Umsatz haben wie wir oder die smarter sind in bestimmten Bereichen, weil da kann ich ja was lernen. Aber da bin ich noch nicht unzufrieden, sagen, ach, warum hat denn der das so doll erwischt und ich, armer Tropf, bin jetzt noch in der Situation? Das ist ja der falsche Ansatz.
Ja, total. Also da bin ich absoluter Fan von, auch zu sagen, natürlich gucke ich mir andere an, natürlich lerne ich von anderen, weil im besten Fall passiert ja genau das. Ich kann mir Dinge abschauen, ich muss nicht Fehler machen, die vielleicht gemacht haben, sondern ich kann total davon profitieren. Absolut. Jetzt haben wir so viel Kanzleileitungen, vor allem sich selbst hinterfragen auch gesprochen und mir wird total bewusst, warum das der erste total wichtige Ansatz ist und jetzt könnten wir wahrscheinlich in 5 weiteren Folgen oder 4 weiteren Folgen jedes einzelne deiner Themen nochmal durchgehen, aber vielleicht so Richtung Abschluss denkend, Michael, gib gerne nochmal einen Einblick. Mandanten haben wir auch schon grob drüber gesprochen. Es geht darum, auch da kritisch zu sein, zu sagen, kann ich mich da trennen? Was ist in den anderen Kapiteln noch? Wirtschaftlichkeit, Personal, Prozesse?
Wirtschaftlichkeit ist auf jeden Fall ein großes Themenfeld, das Thema Honorare, weil da viele aus meiner Sicht noch nicht erkannt haben, was für einen Wert sie einstiften. Also viele rechnen nach wie vor nach Zeit ab oder ähnlichem und dem Grunde nach, wenn wir uns vor Augen führen, der Nutzen, den wir stiften bei Mandanten, ist ja ein Vielfaches höher. Und wenn wir uns vor allem vor Augen führen, dass mittlerweile so gefühlt 80% der Kanzleien einen Aufnahmestopp haben, dann sage ich halt ganz klar, da sind Angebot und Nachfrage aus den Fugen geraten und dann ist es ja fast schon dämlich, wenn ich mir vor allem gerade angucke, wie in den letzten Jahren die Gehälter gestiegen sind, ne, die sind ja regelrecht explodiert, wenn ich dann nach wie vor zu lächerlichen Stundensätzen da was abrechne. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ne? Also das heißt, da wird stark über das Thema Fixhonorare gesprochen, also wie bekomme ich es hin, da für meine Grundleistung entsprechend mehr abzurufen und auch für einen konstanten Einnahmenstrom zu sorgen, aber auch wie hole ich halt aus Beratungsleistungen mehr raus, weil ich finde es halt lächerlich absurd, wenn ich drüber nachdenke, dass man bei einem Mandanten teilweise einen hohen fünfstelligen oder sogar sechsstelligen, ja, eine Steuerersparnis erzielt und am Ende des Tages rechnet der dann irgendwie mit 200 Euro Stundensatz ab, der lacht er sich kaputt. Genau, also um solche Themen geht es aber auch, was ich ganz spannend finde, sind ja mittlerweile auch so ein bisschen meinungsprägend. Also du kannst dir nicht vorstellen, von wie viel Steuerberatern ich es mittlerweile höre, dass sie sagen, ich will künftig 300.000 gewinnen. Also wir sagen immer 300.000 vor Steuern und Geschäftsführergehalt. Ne? Also vielen wird jetzt erstmal bewusst, dadurch, dass wir diese Zahl so offensiv dann nach außen tragen, hey, das ist ja möglich. Das, was du vorhin gesagt hast, ne, die waren dann bisher vielleicht happy mit ihren 180.000, was sie gemacht haben, und jetzt auf einmal wollen sie 300.000, weil sie die Steuerberaterbibel gelesen haben. Das finde ich gut, weil selbst wenn sie an den 300 scheitern, kommen sie vielleicht mit 270 am Ende raus und haben eine signifikante Steigerung. Und das sind so Themen, da geht's natürlich drum, aber halt auch vor allem, dass ich keine falschen Vergleiche an den Tag lege. Also ich halte wenig von, dass ich jetzt die Renditen untereinander vergleiche, weil wir kennen meistens dann nur eine Kennzahl, aber wir wissen nicht, arbeitet der jetzt 40 Stunden oder 70 Stunden, hat der irgendwie Hungerlöhne, die er seinen Mitarbeitern bezahlt, oder zahlt der Toplöhne, hat er da investiert in die Infrastruktur, ne? Also das heißt, dass man sich da auch ein bisschen vom Vergleich mit anderen frei macht, dass man sich da eher selber als derjenige sieht, der da, als derjenige, den es zu jagen gilt, ne? Dass man das so betrachtet. Also da geht's viel im dritten Evangelium drum. Mhm. Und im vierten beim Thema Personal, da habe ich bewusst hier das ganze Thema Recruiting weitestgehend ausgespart. Das wird hier, also Steuerberaterbibel ist ja ein bisschen verkürzt. Das ist ja genau genommen das Alte Testament, was ich hier geschrieben habe. Mhm. Es wird mit Zeitversatz, da lasse ich mir aber sicherlich noch 2-3 Jahre Zeit, wird es irgendwann das Neue Testament geben. Da geht es eher darum, wie ich eine Kanzlei skalieren kann. Da wird dieser Recruiting-Aspekt eine größere Rolle spielen. Hier geht es mir aber eher darum, wie schaffe ich es denn überhaupt, hier meine bestehenden Mitarbeiter zu halten? Wie schaffe ich es denn, attraktiver Arbeitgeber zu sein? Weil was den meisten nicht bewusst ist, die sind deutlich näher dran, eine Mitarbeiterin zu verlieren, als einen neuen Mitarbeiter zu bekommen. Deswegen unterhalten wir uns hier in diesem Evangelium mal über alles, was einen guten Arbeitgeber ausmacht. Wir schauen uns das auch mal aus einer, Arbeitnehmerbrille an. Wir sprechen aber auch mal über so lustige Ideen, wie ich könnte jetzt ein Bonussystem in der Kanzlei einführen, zu was das führen, ja, zu welchem Unfug das führen kann. Das sind so Themen, die im vierten Evangelium kommen, und im fünften, um es damit nochmal abzuschließen, da geht es dann wirklich mal um das Thema Prozesse und insbesondere darum, warum scheitern die denn in den meisten Kanzleien? Weil da werden ja immer wieder die gleichen Fehler gemacht und teilweise sogar sehenden Auges. Und auch das wird hier wirklich mit dem Finger in die Wunde gelegt, wird es dann entsprechend dargelegt und dann auch natürlich Strategien an die Hand gegeben, wie kann man das in Zukunft besser machen. Da geht es jetzt weniger drum, hier ist es die Software XY oder Z, ne? Das spielt dann gar nicht so die große Rolle, sondern hier geht es wieder so ein Stück weit um eine Meta-Ansicht, ne? Wie kann ich denn einen Prozess generell bewältigen, egal ob es um eine Software geht oder um eine Zeitmanagement-Maßnahme, egal ob es künftig um das Thema KI geht, die Grundprinzipien werden immer die gleichen sein und die werden da halt stark beleuchtet.
Ich finde, du hast gerade noch einen richtig, richtig schönen Punkt gemacht, und das ist so dieses, das war der Punkt, als du gesagt hast, naja, vielleicht schaffe ich die 300.000 dann nicht, aber ich schaffe die 270 und freue mich darüber, ja. Und was dadurch doch passiert, ist ja nicht nur die Zahl verändert sich, sondern es passiert ja auch in der Kanzlei, in der Kultur ganz viel, damit das möglich ist. Und das ist ja, das wird ja ein positiver Effekt sein, wenn ich jetzt nicht entscheide, okay, wir kürzen die Gehälter von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um 50%, weil dann kommen wir da schnell hin, dann ist es ja eine sehr, sehr positive Entwicklung, die man selbst bei Nicht-Erreichen von irgendwelchen Zahlen total sehen muss, dass in der Kanzlei was passiert. Und es gibt doch nichts Besseres, als dass du es schaffst, diesem permanenten Wandel auch irgendwie gerecht zu werden und irgendwie immer dabei zu sein, dich selbst eben weiterzuentwickeln. Also genau das, worüber wir die letzte Dreiviertelstunde gesprochen haben auch.
Es macht ja auch Spaß, es geht ja nicht nur darum, sich jetzt einfach nur selbst zu bereichern, sondern es ist ja auch schön, wenn man in der Lage ist, die Gehälter entsprechend nach oben zu ziehen. Es ist schön, wenn man sieht, hey, ich habe bei meinen Mandanten einen positiven Impact gehabt, ne, denen geht's besser. Das macht ja auch was mit sich. Und das ist nämlich auch eine Strategie, die ich schon sehr häufig in meinem Leben angewendet habe. Ich habe jetzt bewusst dem Ding den Namen Altes Testament gegeben. Warum? Weil ich mich damit direkt schon quasi indirekt unter Druck setze, dass es irgendwann das Neue Testament geben muss.
Ja.
Das heißt, ich komme jetzt gar nicht in die Situation rein, dass ich dann jetzt total sage, hey, guck mal, das war ja alles klasse und ich ruhe mich jetzt da aus auf meinen Lorbeeren, sondern es ist klar, im Prinzip allein durch den Titel oder jetzt auch, indem ich über das Ganze in dem Podcast hier spreche, irgendwann muss das Neue Testament kommen, sonst sagen die Leute hier, der Wohlfahrt, das ist ein Schwätzer, der hält ja gar nicht Wort.
Total, da teile ich gleich noch eine Anekdote aus meinem Leben. Ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil ich dachte, oh, ich könnte ja schon Strategien zeigen, wie man auch Dinge ankündigen kann und trotzdem nicht machen kann. Und dann ist mir aber aufgefallen, ich habe bei mir genau die gleiche Strategie angewendet, weil zu mir in meinem Umfeld haben ganz viele Leute gesagt, boah, du müsstest mal an einem Poetry Slam teilnehmen oder du müsstest mal Stand-Up-Comedy machen. Und dann habe ich immer gesagt, nee, kann ich nicht, mache ich auch nicht. Und irgendwann war ich auf Tour unterwegs und habe in Oberstdorf einer Inhaberin einer Location versprochen und habe gesagt, ja, Alexa, wenn ihr nochmal irgendwann einen Poetry Slam macht, dann verspreche ich dir, dann nehme ich teil, dann ist das hier mein erster Poetry Slam und dachte, ja, ja, das verläuft sich im Sand, wie sich sowas immer im Sand verläuft, ja, und dann kam eines schönen Tages eine WhatsApp von Alexa, die gesagt hat, übrigens Flo, wir machen im, was war es, Oktober, einen Poetry Slam und ich habe dich angemeldet und dann dachte ich, ja, scheiße, so, und da stehst du dann und es hat aber tatsächlich geholfen, ich habe damit angefangen und mittlerweile das gemacht und macht das jetzt auch regelmäßig und das ist total krass, was das dann manchmal bringt, sich selbst unter Druck zu setzen, also würde ich
ja, sehr cool. Das zeigt ja aber auch, was in einem eigentlich drinsteckt.
Ah, total. Und ich weiß nicht, wie oft ich mich auf dem Weg dahin gehasst habe für dieses Versprechen. Und dann stand ich aber an diesem Abend da und ich war nervös, wie ich lange nicht mehr nervös war, vor einem Auftritt und bin auf diese Bühne gegangen und habe plötzlich diese total geile Erkenntnis gehabt, dass ich dachte, krass, ich fühle mich hier total sicher und mir kann hier auf dieser Bühne nichts passieren und hatte einen Bombenabend. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre mir dieses sensationell coole Erlebnis, hätte ich das nicht gehabt und hätte auch viele Erkenntnisse nicht gehabt.
Ja, und das macht ja dann auch einfach Spaß. Das sind, glaube ich, auch die Momente im Leben, da ist man dann auch stolz auf sich, dass man es doch geschafft hat.
Und wie?
Und ja, da kann ich einfach die Leute nur ermutigen, ab und zu mal aus der Komfortzone raus. Das hat noch keinem geschadet.
Ja, absolut. Michael, vielleicht verlieren wir noch ein ganz kurzes Wort drüber, wie man an dein Buch kommt. Ich packe den Link dazu gerne auch nochmal in die Shownotes, aber das ist ja auch ganz interessant, denn du verschenkst es. Also du verdienst damit keine Kohle, zumindest nicht im ersten Schritt.
Also verdient habe ich damit tatsächlich schon sehr viel, aber in der Tat, das Buch kostet
genau, nichts. Genau, wahrscheinlich im zweiten Schritt, weil du neue Kunden gewinnen konntest, aber so der erste Schritt, kein Cent, ne? Das wird verschenkt.
Genau, also wir haben sogar die Extremform gewählt. Also man hat das ja öfter mal, dass man im Internet irgendwie sieht, hier bestell kostenloses Buch, du musst nur die Versandkosten übernehmen.
Genau.
Wir haben gesagt, wenn wir das Ding schon Bibel nennen, dann müssen wir auch hier das mit der höchstmöglichen Nächstenliebe versehen. Deswegen haben wir gesagt, wir übernehmen sogar noch die Versandkosten. Und das war auch dahingehend ein Statement, dass wir gesagt haben, natürlich kostet uns das Geld, wenn wir jemandem das schicken, aber wir sind so sehr überzeugt davon, dass wenn das da rausgeht, ne, dass es den Leuten gefallen wird, dass es natürlich indirekt dann zu mehr Aufträgen führt und so. Ne? Also, dass wir das jetzt nicht aus reiner Nächstenliebe machen, ist auch klar. Aber wer das Ganze anfordern möchte, kann einfach auf die Seite gehen, auf steuerberater-bibel.de. Dort muss man einfach nur die Adressdaten eingeben. Die einzige Einschränkung ist für Kanzleiinhaber gedacht. Ne? Also, das sollte schon gegeben sein entsprechend. Und dann bekommt man das Buch zugesendet innerhalb von wenigen Tagen, bekommt dann auch Zugang zum Hörbuch. Also, auch da wirklich Weltklasse eingesprochen worden.
Das lohnt sich einfach, es sich zu bestellen. Es kostet nichts, das heißt, man macht auch nichts falsch. Also im schlimmsten Fall wirft man es weg oder verschenkt es weiter.
Ja, also ich sag mal, es wäre schon schade, wenn es jetzt nur ein reiner Staubfänger ist oder in der Rundablage landet. Das wäre natürlich nicht so schön, aber einfach mal sich drauf einlassen und wenn es nur ein paar Seiten sind am Tag, ich sage ja immer spaßeshalber, legt das Ding unter das Kopfkissen, kann auch nicht schaden. Ne? Also
vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Michael. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke auch fürs Teilen deiner Erkenntnisse. Und dann bin ich gespannt, ob wir uns wieder hören. Glaube aber schon. Das bin ich mir sogar eigentlich sehr sicher.
Sehr, sehr gerne. Du weißt, ich bin für alle Schandtaten bereit.
Danke dir vielmals.
Bis dann. Ciao.
Das war Verhört. Steuerfällen auf der Spur. Mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.